Willkommen bei Abseits des Mainstreams, der Boutiquen-Podcast. Hier geht es um die Menschen hinter den Fondsboutiquen, ihre Geschichten, ihre Motivation und was sie antreibt. Entdecke, wie persönliche Erlebnisse Investmentstrategien beeinflussen und lass dich von spannenden Lebenswegen inspirieren. Los geht's!
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Stefan Schmidt und wir haben heute wieder einen sehr interessanten Gast. Ich freue mich auf Matthias Bernhard. Matthias kommt schon früh mit Business und Kapital in Berührung, da seine Mama im oberpfälzischen Grafenwöhr einen kleinen Lottoladen hatte. Dass man allerdings mit Lotto nur im seltensten Fall reich wird, das war ihm schon als Teenager klar. Während andere Jungs in seinem Alter auf dem Bolzplatz kickten, arbeitete er sich durch Wirtschaftszeitungen und Finanzmagazine. Die in Capital oder Manager-Magazin abgebildeten Fondsmanager haben mich schon damals fasziniert, erzählt er in einem Zeitungsinterview. Und schon damals hat er recherchiert, was man denn machen muss, wenn man selbst mal einer von ihnen werden möchte. Und so studiert Matthias von 2010 bis 2018 in den unterschiedlichsten Finanzfächern und endet schließlich im höchsten Grad im nicht-akademischen Finanzsektor, dem Chartered Financial Analyst. Dieses Wissen gibt Matthias nun als Senior-Dozent an der Paris-London University in Salzburg an interessierende Studenten weiter. Warum ausgerechnet Salzburg? Was die Berge mit dem Aktienmarkt zu tun haben? Warum er wieder zurück in seine Heimat Grafenwöhr ist? Und wie er nun sein ganzes Wissen in seinen eigenen Fonds, dem Bernhard Capital Global Fund, bringt? Das erzählt er uns sicherlich jetzt im Gespräch. Deswegen herzlich willkommen, lieber Matthias. Schön, dass wir heute mal einen Oberpfälzer im Podcast haben. Ja, was als gebürtiger Franke schon einiges an Herausforderungen bedarf, aber schön, dass du da bist. Lass uns gleich mal starten, oder?
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Ja, du sitzt ja jetzt in Grafenwöhr, nehme ich an, aber du hast mir im Vorgespräch verraten, du pendelst auch nach Salzburg, ja. Wie kommt es denn dazu, ja? Warum unbedingt Salzburg? Ist jetzt nicht so das Finanzzentrum der Welt, zumindest nicht auf meinem Radarschirm.
Nee, das nicht. Also ich wollte schon immer in die Berge mal runter, habe mir auch den Plan gefasst im Studium damals in Würzburg. Und da vielleicht ganz einhakend eine kleine Anekdote, weil du sagst, Oberpfalz, Franken. Ich habe schon relativ früh mit der Lehre begonnen, ja, und konnte dann an der Universität Würzburg, im dritten Semester, glaube ich, also schon relativ früh im Bachelor unterrichten, Nebenfach. Und ich komme ja quasi vom Dorf sozusagen und habe auch diesen Dialekt damals noch viel stärker gehabt als heute. Gehe in die Vorlesung, so ein Tutorial war das damals, ein Tutorium, gehe ich rein ohne Erfahrung und fange halt zum Sprechen an, wie ich halt immer spreche. Ich war da noch nie geschult oder so. Und die Leute, Würzburg war ja, ist ja im Zentrum, hat man ja dieses Dreiländereck und viele andere Studenten kommen rein, was halt so zentral liegt. Das heißt, ich habe da jetzt nicht nur Dialektler gehabt, ja, sondern eben auch Leute, die dem Dialekt nicht so bewandert waren und fangen halt zum Sprechen an und die schauen mich alle an, bis ich dann mal gemerkt habe, dass die mich überhaupt nicht verstehen. Ja. Ja, und das war die erste Berührung quasi mit Studenten, war ich nicht so glücklich, habe mich dann auch schnell bemüht, besser zu sprechen oder verständlicher zu sprechen und dann hat es auch relativ schnell funktioniert, dass ich da weiter auch lernen konnte. Ja. Und genau, das war eben der erste Touch quasi aus meinem Dorf, quasi aus der Oberpfalz raus in die große Welt. Ja. Genau, ich habe dann studiert und während dem Studium habe ich mich dann ein bisschen verliebt in diese mathematischen Modelle, wo ich dann gesagt habe, das war auch eine relativ spontane Sache nach dem Master, ich will da jetzt unbedingt weitermachen, ich will das, weil mich das unheimlich interessiert und habe das dann versucht zu verknüpfen mit meiner Wahlheimat oder mit meinem Ziel, die Berge. Habe mich dann in Salzburg beworben, initiativ. Also hatte ich auch ziemlich viel Glück, dass auch zu dem Zeitpunkt gerade eine Stelle frei war. Und so ist es dann in Gang gegangen und so bin ich nach Salzburg gekommen.
Also ich möchte noch mal kurz zurück in die Kindheit, weil vielleicht haben ja tatsächlich auch junge Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt vielleicht als Vorbild nehmen. Also warst du oder würdest du dich in deiner Kindheit als Heute sagt man ja Neudeutsch Nerd bezeichnen, ja, weil ich habe es gerade gesagt, die anderen haben draußen Fußball gespielt und du hast halt Zeitungen gewälzt. War das damals so extrem wirklich, wie ich es jetzt genannt habe, oder warst du auch mal mit draußen am Wald, ja?
Nein, das ist überspitzt. Also ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich an der Quelle gesessen bin. Sonntagnachmittag, Regen, Laden runter. Und da habe ich natürlich nicht nur die Manager-Magazine gelesen, sondern auch die Mickey Mouse. Ja. Aber ich war schon ganz viel draußen, habe auch Fußball gespielt. Also ich war eigentlich kein Nerd. Der Nerd ist tatsächlich dann erst gekommen mit dem Studium, ja, wo ich mich dann quasi immer weiter in diese Modelle reingearbeitet habe und da ist es dann tatsächlich. Also ich werde öfter mal als Nerd bezeichnet tatsächlich, sehe ich aber jetzt nicht schlimm, aber die Kindheit, würde ich jetzt mal sagen, ist völlig normal verlaufen und die Manager-Magazine und so weiter, das hat mich immer fasziniert, das schon, aber das Spielen war damals schon in der Überhand.
Sehr gut, sehr. Dann haben wir das auch geklärt. Sehr schön, ja.
Genau.
Ja, und dann gab es ja, glaube ich, diesen magischen Moment, als du so das erste Mal die Berge auch gesehen hast, ja. Du hast eine Freizeit, glaube ich, gemacht als Kind, hast dann die Berge gesehen und wenn man so Richtung Salzburg fährt, schaut er so ein bisschen aus wie ein DAX-Verlauf oder wie ein Chart-Verlauf, ja.
Ja.
Jetzt kommen wir auch zur Beantwortung der Frage, was haben denn die Berge mit dem Aktienmarkt zu tun? Ja, was ist dir durch den Kopf gegangen, falls du dich noch erinnerst, also das erste Mal so in diese Bergwelt hineingefahren bist?
Also da tatsächlich diese, wie gewaltig die Berge sind, ja, wenn man da mal wirklich davor steht und wirklich vom Fels, diese Höhe, diese Dimensionen, auch die Stärke, was halt da dahinter steckt, das war schon echt faszinierend, das hat irgendwas hinterlassen. Und wenn man auf Salzburg runterfährt, ist es jetzt als Anleger vielleicht nicht optimal, weil wenn man die A8 runterfährt und das erste Mal die Bergketten sieht, dann sieht man den Untersberg. Und es ist ein Berg, der geht quasi links hoch, dann geht er flach und dann geht er wieder runter. Das heißt eine Seitwärtsbewegung und ist vielleicht nicht das Optimum als Anleger. Aber dafür hat man dann rechts daneben den hohen Staufen, ja, und dann geht es dann schön im Trend spitz nach oben und das ist dann eher was für die Kapitalanleger.
Und für die ratierlichen Sparer ist wahrscheinlich eher so der wilde Kaiser, wo es dann lauter Zacken hat, das Ideale, oder?
Genau.
Ja,
Ja.
sehr gut. Suchst du in den Bergen auch deinen Ausgleich oder wie findest du deinen Ausgleich? Wenn, ich kann mir vorstellen, wenn man immer nur mit Zahlen, mit Tabellen, mit Analytik zu tun hat, dass einem dann irgendwann mal der Kopf schwirrt, ja? Gehst du selber in die Berge oder findest du deinen Ausgleich irgendwo anders?
Nee, definitiv. Ich gehe viel in die Berge. Ich nutze es eigentlich auch immer aus, wenn ich in Salzburg eben doziere, in der Uni tätig bin. Das mache ich zweimal im Semester, in einem bestimmten Zeitraum. Und dann nehme ich mir immer Zeit, dass ich eine Bergtour, mindestens eine Bergtour auch mache. Und ich bin schon viel und diese Ruhe dann eben auf, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Meter Höhe oder sonst plus 1.500 sein, das ist schon sehr, ja, kopfbefreiend. Das ist schon richtig. Ja. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich im Allgäu, wirst du wahrscheinlich selber auch viel in die Berge gehen. Und schon, oder? Und dann kann man ja wirklich gut abschalten, wenn man dann auch gar nichts mehr hört, außer Vögel vielleicht noch, aber kein Lärm, keine Autobahn, nichts mehr. Ist dann schon sehr beruhigend.
Alleine die Luft. Also ich habe immer das Gefühl, also ich war letzte Woche bei einem Kunden in Stuttgart und du steigst dann früh aus dem Auto aus und du hast das Gefühl, ich will jetzt Stuttgart nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Naja, das ist
Ja.
wahrscheinlich in jeder anderen Stadt auch oder vielleicht, weil man jetzt einfach wirklich schon an die Allgäuer Luft gewohnt ist, ja, aber ich habe versucht, Atem zu holen und irgendwo, wo ist denn die Luft, ja? Aber ich verstehe, was du meinst, ja.
Hast du schon mal auf der Hütte geschlafen?
Ja, klar. Ja.
Genau, und da finde ich, also man schläft komplett anders auf der Hütte. Genau, auf 2.000, 3.000 Meter, da ist die Luft anders, da sind, ja, es ist Flair anders, das ist ein ganz anderes Schlafen, auch wenn es bloß ein enges Matratzenlager ist, ein enges Zimmer, aber das ist in dem Moment komplett egal. Also wenn es noch jemand noch vorhat, unbedingt machen, das ist wirklich ein Erlebnis.
Vor allem im Herbst oder Winter, wenn es dann
Ja.
richtig knackig kalt ist. Also wir haben mit unseren Freunden zum Beispiel eine Stammhütte im Karwendel. Da gibt es keine Heizung, da gibt es keinen Strom, da gibt es auch keine elektrischen Lichter, sondern nur Kerzen. Also das ist schon immer ein Highlight, wenn man dann bei 0 Grad im Schlafsaal mit 20 anderen zusammenschläft. Das hat was, ja.
Es hat das. Und was mich da auch absolut fasziniert, da oben ist jeder nur Wanderer, also jeder Wanderer oder jeder nur ein Hiker. Ja, es ist, da kommt es nicht darauf an, was man arbeitet oder wie viel Geld man hat oder keine Ahnung, ob man blöd ist oder klug ist, keine Ahnung. Das ist, jeder ist gleich und das ist schon wirklich ein tolles Gefühl da oben.
Das sehe ich ganz genauso. Ja, in den Bergen ist jeder gleich. Und was ich da schon für Leute getroffen habe, aber das ist uns ein anderes Thema. Ja.
Genau.
Ja.
Ja.
Lass uns nochmal zurück in deine Aus- und Weiterbildungen gehen. Also du hast ja da für dich selbst einen, so hast du es selber mal beschrieben, einen harten Weg beschritten. Ja. War das eher Zufall oder hat sich das so ergeben? Hast du das von Anfang an geplant? Wie kam es, dass du diesen Weg für dich gegangen bist?
Ja, das, also planen kann man sowas nicht. Das geht nicht. Und wenn man es wirklich versucht zu planen und dann mit aller Gewalt durchzieht, das ist vielleicht auch nicht gerade authentisch. Bei mir war es so, Step by Step, also das Erreichen von dem einen hat automatisch, ohne dass ich es vorher gewusst habe, zum anderen geführt. Ja, also damals, ich habe mich, ja, Masterarbeit habe ich, eine empirische Arbeit geschrieben und da bin ich eben auf diese Modelle gestoßen, die ich dann in der Doktorarbeit vertieft habe. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich unbedingt einen Doktor wollte, ja, sondern ich habe das gemacht, weil ich wissen wollte, wie funktioniert das genau. Ja, das war so unheimlich hohe intrinsische Motivation und sehr hohes Interesse. Und dann ging es einfach weiter. Und dann habe ich ein neues Modell entdeckt, dann eben davor, diese Magrab-Strategie, da habe ich mich dann reingefuchst und das ist immer Step by Step, hat sich das irgendwie hochgeschaukelt und irgendwann ist es dann tatsächlich auch wirklich zum Hobby und zur Leidenschaft worden, was man vielleicht sogar bis mit Sucht gleichsetzen kann, ja, dieses Adrenalin, ich meine, Mathematiker kennen es, wenn man grübelt und es einfach nicht versteht. Und auf einmal hat man es verstanden, dass das schon wirklich sehr befriedigendes Gefühl ist und man da schnell in die Sucht reinkommt.
Ja, oder ich ersetze mal Sucht mit Spaß, oder?
Ja, um es ein bisschen abzumildern, ja, mal
Ja, es ist
Spaß.
einfach Hingabe. Im Prinzip lebst du ja dein Hobby und ich glaube, damit hat man alles erreicht. Also ich denke, du würdest deine Arbeit mit Sicherheit nicht als Arbeit bezeichnen, sondern einfach als eher Sucht oder Spaß oder Hingabe vielleicht sogar, oder?
Ja, vollkommen. Und ich mache mir da auch öfter Gedanken oder habe mir Gedanken gemacht, was würde ich tun? Was würde ich tun, wenn ich aufs Einkommen nicht mehr angewiesen bin? Also wenn ich quasi finanziell frei bin, ja, wenn ich und da kommt es immer eigentlich aufs Gleiche raus, genau das, was ich jetzt mache. Ich würde nichts anders machen eigentlich. Und das ist dann schon auch sehr ein beruhigendes Gefühl eben.
Jetzt sitzt der Matthias in Salzburg und auf den Universitäten oder in den Universitäten der Welt. Mit deinen Ausbildungen, glaube ich, stehen dir sehr viele Optionen offen. Und doch bist du wieder zurück nach Grafenwöhr, in das Finanzzentrum der Oberpfalz, ja. Nehmen uns da mal mit auf die Reise. Wie kam es dazu? Weil ich glaube, du hättest locker nach Frankfurt gehen können, du hättest vielleicht nach London gehen können, vielleicht New York, ich weiß es nicht. Warum trotzdem wieder zurück zur Heimat?
Ja, also die Gedanken waren tatsächlich mal da. Ja, New York hätte mich tatsächlich gereizt, auch London. Aber wie man eingangs schon gesagt hat, man kann es nicht planen. Es geht dann. Und auch hier, also mein beruflicher Weg hat mich halt dann vom einen zum anderen geführt und dann hat mich der letzte Arbeitgeber, hat mich dann in die Selbstständigkeit mehr oder weniger geführt. Und ich wollte schon immer selbstständig werden tatsächlich. Das war auch so ein Traum. Und dann habe ich den auch wahrgenommen. Ich denke, sowas kriegt man auch nicht oft, so eine Chance. Und die Oberpfalz ist eine sehr ländliche Gegend. Und Ich habe mich jetzt da dafür entschieden, was erstens mal hier sehr schön ist. Ja, das ist sehr hohe Lebensqualität. Man erreicht viele schöne Spots in einer relativ kurzen Zeit. Und das, was ich hier mache, gibt es hier halt nicht. Ja? Und ich möchte den Menschen auch hier die Möglichkeit geben, ja, finanzielle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die man sonst eigentlich nur aus der Großstadt kennt. Und das waren so die Hauptmotivatoren.
Schön. Und da hast du vielleicht ja sogar ein bestehendes Netzwerk gehabt. Also insofern kann ich mir vorstellen, war der, dass die Start-up-Phase relativ einfach, oder?
Nee, ich weiß nicht, also eine Startup-Phase, ob eine Startup-Phase überhaupt jemals einfach ist, weiß ich nicht. Meine Erfahrung jetzt ist, rechne immer mit dem Unbekannten oder mit dem Unberechenbaren. Was bei mir jetzt, also es kommt immer irgendwas, wo du nicht damit rechnest. Auch heute noch. Und das ist das, was irgendwie so spannend ist, so reizvoll ist an der Selbstständigkeit. Du musst damit umgehen. Du hast niemanden mehr, der dich an die Hand nimmt oder der dir sagt, was du machen sollst, sondern jetzt bist du der, der Entscheidungen treffen muss, die teilweise auch sehr weitreichend sein können. Aber es ist eben genau der Reiz auch, der das alles ausmacht und den ich auch will.
Verstehe. Wie lange gibt es deine eigene Firma jetzt schon?
Seit 2023.
Ja.
Ja, davor ist jetzt gegründet worden, oder aufgelegt worden im März 23. Der ist jetzt 1,5 Jahre alt und ein Vierteljahr vorher habe ich quasi Vorlauf gehabt.
Sehr schön, ja. Wie kam es dann zu der Idee, ich mache jetzt meinen eigenen Fonds? Also du hast ja schon gesagt, dein letzter Arbeitgeber, der hat dich quasi so ein bisschen in die Selbstständigkeit reingeführt. Wie kam es denn dann zu der Idee, wenn schon selbstständig, dann mache ich jetzt auch noch meinen eigenen Fonds? Weil das ist ja, ich sag mal, im bürokratischen Europa mit Sicherheit nicht einfach zu sagen, ich lege jetzt da mal schnell einen Fonds auf. Ja. Ich kann mir
Nee.
vorstellen, das ist ganz bestimmt ein bürokratischer Verwaltungsakt, den nicht jeder gehen möchte, ja.
Ja, nee, also da habe ich ja zum Glück zwei hervorragende Partner, nach wie vor die Deutsche Wertpapiertreuhand, die wirklich einen exzellenten Job machen und ich fühle mich bei denen super aufgehoben, sind mega unterstützend und die Moneger als KVG. Ist auch eine super KVG, nur positive Erfahrungen gemacht bisher und die haben da bei der Auflage mir schon sehr, sehr viel abgenommen, so dass ich mich wirklich auf die Strategie konzentrieren konnte. Und genau, und zum Fonds kam es eigentlich eben aus meiner letzten Tätigkeit, wo mich der Geschäftsführer, also er hat Seed gegeben. Seed Money gegeben und gesagt, komm, das machst du jetzt. Das Konzept ist gut, das ist überzeugend. Das machen wir jetzt. Und so ist das alles auch wieder hier, Step by Step, angelaufen und genau.
Super. Lass uns dann doch gleich mal eintauchen in den Fonds, der sogar deinen Namen trägt, in den Bernhard Capital Global Fund. Was ist so, ich weiß nicht, ob man überhaupt von einem Alleinstellungsmerkmal reden kann, aber wie würdest du den Fonds beschreiben?
Also der Fonds ist eigentlich zu sehen als eine alternative Handelsstrategie. Alternativ, weil die Strategie, so wie sie im Fonds gehandelt wird, die gibt es auf dem deutschen Fondsmarkt nicht. Und es ist wirklich ein sehr, sehr spezieller Investmentansatz. Ja, und der Investmentansatz, der sieht vor, dass ich aus einem mathematischen, finanzmathematischen Modell heraus in ein risikoreiches und ein risikoarmes Investment investieren. In der Regel sind es Aktien und Renten, so mache ich es auch im Fonds, also klassisch. Und ich beginne das Jahr mit einer neutralen Aufteilung dieser beiden Anlageklassen und baue dann die Quote, also das Gewicht, sukzessive zugunsten der Anlage auf, die besser läuft. Ja? Und diese Gewichte, die fallen eben nicht vom Himmel, sondern die werden berechnet. In der Literatur heißt dieses Modell MAGRAB-Portfolio oder MAGRAB-Strategie. Und diese Strategie sagt mir, was am günstigsten ist oder am besten ist, wie viel ich von meinem Volumen quasi in Aktien und Renten packen soll. Und genau, das heißt, dass die Strategie selber ist unterjährig trendfolgend. Ja, weil ich ja immer in die besser laufende Anlage das Gewicht erhöhe. Das heißt, ich habe hier eine unterjährige Prozyklik, ja, und gleichzeitig aber auch baue ich, wenn Aktien super gelaufen sind, aktiv die Aktienquote am Jahresende wieder ab. Ja, das heißt, ich reduziere Risiko. Aber wenn jetzt der Aktienmarkt schlechter gelaufen ist, baue ich aktiv auch wieder Risiko auf, ja, sodass ich quasi am Ende wieder neutral bin. Und hier sieht man ja diese antizyklische Komponente. Das heißt, ich habe eine unterjährige Prozyklik und eine jährliche Antizyklik. Und die Kombination, die ist hochinteressant bezüglich den statistischen Eigenschaften von dieser Strategie, ja, die man übrigens auch nachlesen kann. Es gibt relativ viel Forschung dazu, Backtests. Und ich meine, ich kenne die Strategie in- und auswendig. Ich habe die vor Jahren auch bei meinem alten Arbeitgeber gemanagt auf der Insti-Seite, der institutionellen Seite, und habe sie jetzt letztendlich weiterentwickelt, die Schwachstellen ein bisschen verbessert und die Strategie in einen Publikumsfonds gepackt, um eben auch Privatpersonen die Möglichkeit zu geben, in eine Strategie oder in eine sehr spezielle Strategie zu investieren, die eigentlich einst nur für Instis gedacht war. Oder nicht gedacht, sondern zur Verfügung gestanden ist. So.
Ja, das heißt, durch den mathematischen Ansatz versucht man dann auch weitestgehend, also so verstehe es jetzt ich, die Emotion auch auszuschalten, oder? Weil oftmals, ich sage immer, was ist eine objektive Anlage? Ist das überhaupt möglich? Weil man hat ja doch immer sein eigenes Gefühl dabei, seine eigene Tendenz. Und durch diese Formelberechnung, glaube ich, nimmst du ein Stück weit den menschlichen Fehler, der vielleicht passiert, heraus. Verstehe ich das richtig?
Vollkommen, ja. Also die Strategie ist prognosefrei, emotionslos, evidenzbasiert, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass eben der Mensch, weil er emotionsgetrieben ist, auf lange Frist zu viele Fehler macht, als eine objektive mathematische Strategie oder Herangehensweise, was letztendlich dem Anleger dann auf die lange Frist Rendite kostet. Und das versuche ich eben über die Mathematik letztendlich auszublenden. Ne? Und letztendlich, wenn man investiert, investiert man ja nicht in eine Strategie per se, sondern eigentlich immer in den Charakter. Ja? Man investiert in erster Linie in den Fondsmanager. Ja? Und da versuche ich eben diese Subjektivität auszublenden.
Und also jetzt haben wir dann die Quote, wenn es dann aber um die Einzeltitelauswahl geht, sowohl auf der Aktien- wie vielleicht auch auf der Rentenauswahl, kommen dann die Emotionen wieder dazu oder gehen dann deine Rechenmodelle weiter?
Nee, die gehen weiter. Also diese Markup-Strategie, die wird eh umgesetzt über Märkte, also mit ETFs. Da spielt man Märkte. Das ist global ausgerichtet. Ich bin global investiert, also ganz klassisch Amerika, Europa, Asien. Und die risikoärmeren Assets sind die US-Treasuries, wo ich alle Laufzeitbänder spiele. Also hier ist auch noch, neben der Strategie habe ich mir auch viel Gedanken gemacht über generell Asset Allocation und ökonomische, was ökonomisch Sinn macht oder finanztheoretisch. Die Einzeltitelselektion, die ist letztendlich eine Beimischung, ja, um eine risikoadjustierte Rendite zu verbessern vom Fonds. Und die basiert auch auf einem Algorithmus, auch mathematisch, wo ich auch die Emotionen natürlich ausblenden will und auch ausblende. Und da ist es so, dass Einzeltitelselektion und die Allokationsstrategie auch nicht ja, fest sind, sondern die können dann auch variieren, je nach Marktlage, auch nach Modell. Genau, variiere ich da quasi die Strategien.
Wie muss ich mir dann meinen Arbeitsplatz vorstellen? Stehen da fünf Monitore, die diese Formel überwachen und irgendwo blinkt immer? Oder bist du ganz relaxed und sagst, das habe ich schon alles in einem Monitor im besten Fall im Griff oder über Smartphone? Ja, wie schnell kann man da überhaupt reagieren, wenn da irgendein Auslöser passiert?
Also ich bin kein Trader, ja, ich habe also ich habe einen Laptop und mein Monitor, ne, einen schönen großen Curved, ja, der ist sehr angenehm
Sehr
zum
gut.
Arbeiten. Aber das reicht vollkommen,
Ja.
weil die Strategie ist ja sehr langsam. Ich mache eine monatliche Adjustierung. Hat sich auch gezeigt, dass es am besten ist, was die Kosten-Nutzen-Rechnung angeht. Und wenn ich jetzt im Monat, keine Ahnung, eine Drawdown habe, wie man es jetzt zum Beispiel im August gesehen hat, dann lasse ich's, also muss ich es laufen lassen. Ja. Wenn ich da jetzt dann eingreife, dann habe ich sofort eine Timing-Komponente, eine subjektive Komponente und das ist ja genau das, was ich nicht will.
Verstanden. Ja.
Also da, um das, also ich bin absolut relaxed, was das angeht. Ich bin da nicht hippelig. Ich beobachte natürlich die Kurse jeden Tag, am PC, am
Ja.
Smartphone, das schon. Aber im Fokus jetzt relativ wenig.
Also passt vielleicht zum Ländlichen. Ich will das jetzt gar nicht
Ja.
abschmälern, aber es ist eher nicht aggressiv, sondern eher so konservative Aufstellung, oder?
Also ist schon offensiv. Das schon, also ist jetzt nicht, also ist jetzt keine konservative Geldanlage, sondern schon eher offensiv, aber halt, ich sage es so immer, kontrolliertes Risiko. Ich weiß, dadurch, dass eben die Strategie backtestbar ist, sagt man, also ich weiß haargenau, wie die Strategie in welchen Szenarien reagiert und sich verhält. Das weiß ich vorher. Und das ist auch eine sehr beruhigende Komponente. Das heißt, wenn jetzt so ein Einbruch kommt und ich habe halt einfach eine hohe Aktienquote, weil es vorher halt einfach super gelaufen ist, dann ist es halt in der Natur der Strategie. Und dann weiß ich, okay, wenn es jetzt runtergeht, gehe ich mit. Und dann ist alles gut. Ja? Also ich werde da nicht jetzt irgendwie reingrätschen und Panik kriegen und wäre zum Beispiel jetzt im August oder wann es war, Juli, fatal gewesen, ja, weil ich wäre dann wahrscheinlich nicht mehr reingegangen in den Markt und hätte schon sehr viel verpasst. Und das ist eben diese Emotionslosigkeit, die ich da strikt ausblende.
Jetzt hat man ja die letzte etwas größere Krise, so 2008 mit der Immobilienkrise. Da hattest du dein Studium noch gar nicht angefangen,
Da
ja,
war
wenn
ich nur
ich
in der
richtig
Schule,
rechne,
ja.
ja. Aber da gab es ja Verwerfungen am Markt, die wir so noch gar nicht gesehen haben. Ja, aber die stecken jetzt in deinen Berechnungen auch schon mit drin, weil klar, Backtesting, was wäre, wenn, worst case, also wir nehmen den Podcast jetzt Ende Oktober 2024 auf, das heißt, die Wahl in Amerika steht kurz bevor, ja, überall schwelt's gefühlt auf der Welt, ja, der Nahostkonflikt, der Ukraine-Konflikt, wir wissen nicht, wie es weitergeht, also ich bin ja von Grund auf Optimist, ich glaube immer an das Gute. Aber es könnte ja passieren, dass es wieder zu Verwerfungen kommt. Ja. Welches Gebirgsbild würdest du denn dann nehmen, wenn es zu einem Worst Case kommen würde, egal wie der ausschaut?
Meinst du jetzt im Hinblick auf die Vorperformance
Ja.
oder
Allgemein zum Markt,
auf
ja.
Markt?
Markt, ja.
Ja, also weiß ich nicht. Ja, das ist also, das sind ja nur Prognosen und wenn es wirklich kracht und knallt, dann braucht man ja so einen Berg wie den Hohenstaufen, wo es halt wirklich dann so runtergeht. Aber was wirklich kommt, ich weiß es nicht. Und das sage ich auch meinen Investoren immer, keine Ahnung. Da muss man einfach in die Strategie vertrauen. Man weiß vorher genau, was die Stärken sind, was die Schwächen sind. Zum Beispiel 2007, 2008, ja, das habe ich gesehen im Live-Track-Record. Und auch in den Backtests hat mega gut funktioniert die Strategie. Lag daran, dass die Korrelationsstruktur zwischen Aktien und Renten gepasst hat, ja, die war halt ne negativ. Wenn diese Korrelation nicht stimmt, so war es zum Beispiel 2022, als die Zinsen erhöht worden sind und es ist alles gefallen, ja, dann komme ich mit meiner Strategie auch nicht weit. Ja, das muss man einfach sagen. Und und wenn ich das eben vorher weiß, dann gibt es auch eine gewisse Sicherheit. Ja, im Umkehrschluss ist, wenn es danach wieder anfängt zu steigen, dann weiß ich, ich werde damit dabei sein, ja, tendenziell. Und ein kleiner Trost für die Investoren, wenn es wie 22 so runtergeht, ja, dann bin ich zumindest in dem Asset tendenziell übergewichtet, was nicht so stark verliert.
Ja, sehr schön. Das ist ja auch schon mal eine Sicherheit, die man weitergeben kann.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Was sind so deine persönlichen Ziele noch? Ja, also Ich weiß nicht, ob du noch Weiterbildungen machst oder noch weitere Studien angefangen hast für dich selber. Jetzt bist du wieder zurück in Grafenwöhr. Also was sind so deine Ziele, die du für dich, für deine Firma noch erreichen möchtest?
Ja, also Weiterbildungen habe ich mittlerweile ein bisschen die Schnauze voll. Das reicht jetzt. Ich mache halt nur privat was. Immer wenn es mich interessiert, arbeite ich mich in ein Thema ein. Aktuell beschäftige ich mich sehr stark mit Wein. Die Ziele für die Firma ist natürlich, das Vorvolumen nach oben schrauben. Weil es wirklich eine tolle Strategie ist, die sehr evidenzbasiert ist, wo man sehr viel nachlesen kann. Das ist natürlich das Ziel Nummer eins. Und hoffentlich auch den einen oder anderen Oberpfälzer zu überzeugen, dass es vielleicht nicht ganz verkehrt ist, auch mal, ich sag mal, über die Raiffeisenbank hinaus sich zu informieren. Und genau, das ist das Ziel Nummer eins. Und das nächste Ziel, private Ebene, ist dadurch, dass jetzt schon die letzten, ja, das ging jetzt schon 10 Jahre, 15 Jahre, sehr stark auf die Aus- und Weiterbildung mich fokussiert habe, dass ich jetzt mal ein bisschen anfange, auf mich zu schauen.
Ja, da kommt die Altersweisheit so langsam
Da
durch, ja.
kommt die Altersweisheit, genau.
Jetzt muss ich aber noch mal nachfragen: Wein als Anlage oder zum Trinken und Genießen?
ist zweite.
Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, es gibt ja die verrücktesten Dinge. Ja, also
Ja, nee, wobei ich auf LinkedIn mittlerweile, also in letzter Zeit, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, kriege ich immer Einspieler Wein als Geldanlage.
ja.
Und damit werde ich mich jetzt auch mal beschäftigen tatsächlich. Einfach, ich kenne mich nicht aus, einfach mal nachschauen, was ist da möglich, was sind die Risiken, was sind die Renditen, wie funktioniert sowas überhaupt. Also ich bin für sowas immer offen
Ja.
und interessiere mich auch dafür. Deswegen primär selbst nutzen, selbst trinken, aber
Ja.
auch mal als Kapitalanlage.
Also dazu habe ich zwei Geschichten.
Ja.
Ich habe mal von dem Kunden so einen schottischen Single Malt geschenkt bekommen. Ja, also ich trinke was Leichtes, aber nicht so einen rauchigen Single Malt. Ja. Und dann war ich bei einem anderen Kunden und der sammelt Whisky und hat da auch einen guten Überblick. Das war ja, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist, lange Zeit auch als Geldanlage verschrien, so ein ganz neuer Hype, das ist schon 10, 15 Jahre her. Und dann habe ich ihm halt erzählt, was ich so für eine Flasche bekommen habe und habe ihm dann noch erzählt, ich habe die aufgemacht und immer wenn meine Freunde da sind, dann ärgere ich die und schenke denen so einen torfigen Single Malt ein. Dann hat er nochmal nachgefragt, was das für eine Flasche wäre und dann hatte die einen Wert, also wenn sie verschlossen gewesen wäre, von über
Ja.
1000 Euro gehabt.
Ja.
Mist! Ich
Weißt
ärgere damit meine Freunde.
du? Ja. Ja, so ist es.
Und das Zweite, das wünsche ich dir nicht, wenn du so eine Frau hast wie ich und die will einen Kuchen backen oder braucht irgendwas zum Abschmecken, sie schafft immer, aber wirklich immer den teuersten Wein. Also wir haben
Okay.
so einen kleinen Weinhumidor, weil sonst würde der Wein immer umkippen. Sie schafft
Ja.
immer, die teuerste Flasche Rotwein aus dem Schrank zu ziehen und sagt dann, war das die richtige? Und ich so, okay,
Nein.
wieder nicht, ja.
Aber wenigstens schmeckt dann hoffentlich der Kuchen besser.
Ja, sie sagt ja immer, der verdunstet dann der Wein. Aber
Gottes
ich kann
Willen.
jetzt da keinen geschmacklichen Unterschied feststellen. Aber
Okay.
das heißt dann für mich abends, wenn es mittags Rotweinkuchen gibt, abends gibt es Rotwein aus dem Gläschen. Der muss ja dann früh getrunken werden,
Der muss
bevor
weg, ja.
er alt wird. Ja,
Okay.
also
Ja.
ist immer dasselbe Spiel. Ja.
Okay.
Ja, Matthias, also vielen Dank für das Gespräch bis hierher. Ich denke, du hast uns einen guten Einblick A, in deine Firma, in deinen vorgegeben. B, natürlich auch, haben wir viel privat über dich erfahren. Wie kann man denn jetzt mit dir Kontakt aufnehmen? Was sind so die Einfallswege, wenn ich mehr über dich, über deinen Fonds, über Anlagemöglichkeiten wissen möchte?
Ja, genau, also am besten über die Homepage, ja, www.bernhard.capital. Bernhard mit DT, ganz wichtig, sonst kommt man nicht an. Da kann man nochmal nachlesen, wie es funktioniert. Da habe ich auch ein paar Paper verlinkt, wissenschaftliche Arbeiten über die Strategie. Ja, die Strategie, die ist ja nicht von mir. Ja, die gibt es schon seit 20 Jahren und hat eigentlich die Ursprünge in den 1970er Jahren. Das heißt, da gibt es schon sehr viel zum Lesen. Und auf der Homepage ist auch ein Kontaktformular. Und das, glaube ich, ist die einfachste Form, sich zu informieren und mit mir Kontakt aufzunehmen. Auf der Homepage ist auch nochmal die Präsentation, wo man noch ein bisschen mehr erfahren kann. Und genau, so funktioniert.
So kommt man dann in die Oberpfalz. Sehr
So
schön.
kommt man digital in die Oberpfalz, genau.
Genau. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Vielen Dank, lieber Matthias, dass du so offen mit uns kommuniziert hast. Ich wünsche dir alles Gute von Franke zu Oberpfälzer und vielleicht sieht man sich ja mal auf einer Berghütte bei einem Weißbier oder Kaiserschmarrn.
Ich würde mich freuen, ja, und vielen Dank fürs Gespräch.
Alles klar, schöne Grüße, danke, ciao.
Ciao.
Danke, dass du bei Abseits des Mainstreams der Boutiquen-Podcast dabei warst. Wir hoffen, du hast spannende Einblicke in die Welt der Fondboutiquen gewonnen und konntest dich inspirieren lassen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere uns und verpasse keine der kommenden Folgen. Neue Episoden erscheinen alle 2 Wochen. Bitte beachte, dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Inhalte spiegeln die Meinungen der jeweiligen Gesprächspartner wider. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte wird nicht übernommen. Bei Anlageentscheidungen konsultiere bitte einen professionellen Finanzberater. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleib abseits des Mainstreams.